Ja, diese Predigt heute ist darauf oder zielt dahin, dass wir etwas mehr verstehen von dem, wer Gott ist und wie Gott ist. Das allein ist gar nicht so einfach, weil Gott immer viel mehr ist, als was wir irgendwie ausdrücken können, sagen können. Er sprengt jeden Rahmen, den wir als Menschen haben oder kennen. Und deswegen ist es gar nicht so einfach. Aber wir haben gesungen am Anfang, es gibt keine größere Ehre, als ihn anzubeten. Und wir haben die Krone auf dem Kreuz dort. Er ist das höchste Gut, das Beste. Für mich war die Schule so etwas wie ein neunjähriges Leiden. Jeden Tag, wenn ich in die Schule ging, ich habe viel gelitten, einfach weil die Schule war für mich eine Bürde. Und eigentlich ist es immer so gewesen, bis dann so die letzten 3 Jahre bekam ich einen neuen Lehrer, Herr Klopfstein, und der hatte wirklich Interesse an mir. Und Herr Klopfstein, der förderte mich. Ich hatte Probleme, vor allem weil ich Legastheniker bin, und damals hat man das nicht so gekannt. Und ich hatte Mühe mit Schreiben, ich hatte Mühe mit Lesen, und von daher habe ich immer gedacht, ich sei dumm. Und mein Lehrer damals hat es mir klar gemacht, nein, hat mich nie so behandelt, als ob ich dumm wäre. Am Abschluss der Schulzeit gab es eine Aufführung, ein Theater, das wir als Klasse aufführen sollten, Der Bruder des Mondes, mit einer Hauptrolle, die eine Doppelrolle war. Hat mich begeistert. Und dann habe ich mir gesagt, entweder bin ich Statist oder ich habe die Hauptrolle. Und dann habe ich mich beworben, also es heißt, ich ging zum Vorsprecher für die Hauptrolle. Da hat schon jeder blöd geglotzt und gedacht, was macht der hier? Aber mein Lehrer hat etwas gesehen. Und er hat am Schluss zu aller Überraschung gesagt, du kannst die Hauptrolle haben, schon erwähnt, aber du musst dann da dich reinhängen, sonst ist sie bald wieder weg. Und ich habe auswendig gelernt, wie noch nie in meinem Leben. Und das hat etwas verändert in mir, dass ich merkte, ich kann etwas, ich kann mehr, als dass ich mir zutraue. Und da war Herr Klopfstein, der Lehrer, gar nicht unschuldig. Da hat er das mitgestaltet. Ich habe ihn nicht enttäuschen wollen, aber ich wollte auch selber mir zeigen, dass ich das kann. Und als es dann ein Erfolg war, nicht so ein Erfolg, dass ich jetzt heute Schauspieler bin, aber es ist gut über die Bühne gegangen. Ich habe später noch einige so Kleintheater gespielt. Vielleicht kennst du die Situation, wo du über dich hinauswachsen konntest, weil jemand in dich investiert hat. Weil jemand geglaubt hat, dass du etwas kannst. Oder mehr kannst, als dass du denkst. Jürg Klopfstein hat das getan, obwohl er selber Schwierigkeiten hatte, obwohl er selber nicht perfekt war. Aber es gibt jemand, der alles investiert hat für mich. Mein Lehrer damals hatte nicht alles investiert, er hat viel investiert, aber einer gibt es, der hat alles investiert für mich. Jesus Christus. Und er, und das weiß ich, er kann. Und er kann durch mich. Und er hat verheißen, ich bin mit dir bis zum Schluss. bis zum guten Schluss. Warum erzähle ich diese Geschichte? Ich möchte, dass heute ihr etwas versteht von dem, wer Gott ist. Und das ist eben nicht immer unbedingt einfach. Wichtig ist zu sehen, was ist denn Gottes Motivation? Oder mehr noch, was ist denn sein Charakter? Und den möchte ich sichtbar machen. Und dieser Charakter ist unvergleichbar besser als der von meinem Lehrer damals oder der von irgendeinem Mensch in dieser Welt. Ich möchte auf zwei Aussagen eingehen, welche die Bibel oder Gott selber über sich macht. Das erste ist eifersüchtig. 2. Mose 34, 14 sagt, denn du darfst dich vor keinem anderen Gott, denn du darfst dich vor keinem anderen Gott anbetend niederwerfen. Denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Sein Name ist eifersüchtig. Oh, der Duden sagt zu Eifersucht: starke, übersteigerte Furcht, jemandes Liebe oder einen Vorteil mit einem anderen teilen zu müssen oder an einem anderen zu verlieren. Der Duden sagt, Eifersucht ist eigentlich negativ. Und im westlichen Sprachgebrauch ist das auch oft so. Eifersucht ist nicht etwas Positives. Duden gibt hier noch so Synonyms zu Eifersucht. Und da heißt es missgünstig, misstrauisch, neidisch, argwöhnisch. Hey, wer möchte denn eifersüchtig heißen? Mein Name ist Eifersucht. Hä? Das ist das Schwierige, dass Gott sich manchmal uns mitteilt in einer Art, die uns fast gar schockiert. Das Wort Eifersucht aber kann auch etwas ganz anderes bedeuten. Und doch, Gott braucht eine Sprache, die wir eben verstehen können. Und die ist immer limitiert, immer. Weil Gott immer mehr ist und herrlicher ist. Aber das Wort Eifersucht kommt, oder heißt, Quana meint auch eifern. Und da lese ich jetzt, was die Elberfelder Studienbibel dazu sagt. Das Wort beschreibt eine von starken Affekten begleitete Haltung und kann den positiven Eifer für etwas oder jemand beschreiben. Den positiven Eifer. Das Wort wird öfters auch gebraucht, oder gerade jetzt zum Beispiel im Alten Testament, 3. Mose geht es, Kapitel 5, um Ehe und wie ein Mann eifersüchtig sein kann, wenn er denkt, dass die Frau nicht treu ist oder umgekehrt. Und um genau das geht es hier, wenn Gott sagt, ich bin eifersüchtig. Genau um das. Gott hat sich mit Israel und eigentlich auch mit uns eingelassen in eine Beziehung, die exklusiv und einzigartig ist. Eine Beziehung, die mit nichts zu vergleichen ist. Und das ist die Ehe. Er nennt es so. Er nennt sich ein Ehemann und Israel seine Braut. Und wir, die Gemeinde, seine Braut. Und er ist der Bräutigam. Und das gilt global oder es gilt auch eben für die Gemeinde, aber auch ganz persönlich für mich. Gottes Liebe uns gegenüber ist anders als die Liebe, die wir kennen in dieser Welt. Seine Liebe hat nicht einen Hauch von Egoismus, Kontrollzwang, Unsicherheit, unmoralische Züge, irrationelle Erwartungen. Sie ist nur absolut echt und absolut gut. Eine Begeisterung hat Gott für seine Braut. Und das kommt in der Liebe durch Christus zum Ausdruck, der für uns starb. Und er kann das begeistert sein über uns, weil er uns durch Christus sieht. Gott hat nicht nur über Liebe gesprochen, er hat sie ausgelebt, indem er für uns gestorben ist. Und das ist der Grund, warum Gott eifrig bemüht ist für eine reine, gute Beziehung. Er ist eifrig bemüht für diese Beziehung. So sehr, dass er sich Eifersucht nennt. Ich bin eifrig bemüht für diese Beziehung. Und wenn wir das verstehen, wird etwas anders vielleicht. Schaut, wenn ich mit jungen Pärchen eine Ehevorbereitung mache, dann gebe ich ihnen oft diese Kreise. Ich sage hier, in der Regel ist es so, wir können das mal sehen, da ist ein Kreis, ein Egoist, und der verbindet sich mit einem anderen. Und so kommen die zusammen. Und das ist meistens so das Bild, das man sieht. Manchmal habt ihr das vielleicht schon gesehen. Auf Kärtchen, zwei Ringe so übereinander. Und die Idee ist, man kommt zusammen und man teilt etwas. Ein Teil. Gell? Es ist ein Teil, den man teilt. Aber sonst ist immer noch viel von meiner Individualität und ich bin selbst und ich kann dann auch. Aber das ist nicht die Idee von Gott. Diese Art von Ehe ist eine Ehe. Das haut nicht hin. Da kann man nur sagen, Ehe muss noch das Haar hinein, den Herrn natürlich. Aber Gottes Vorstellung von Ehe ist, ihr kommt zusammen als eins. Und das ist ganz was anderes. Er sagt, ihr werdet Mutter und Vater verlassen, damit ihr eins seid. Wenn ich gefragt würde, ohne Bibel, mit wem bist du am tiefsten eins, dann hätte ich gesagt, wahrscheinlich mit meiner Mutter. Sie hat mich 9 Monate lang in sich getragen, sie hat mich geboren. Da bin ich ein Fleisch. Ein Fleisch. Und jetzt sagt Gott, aber du wirst das Fleisch verlassen. Und du bist schon auf dieser Welt. Und jetzt bist du nicht mehr. Du wirst Mutter und Vater verlassen. Aber du wirst dich verbinden mit einem anderen. Und dann werdet ihr ein Fleisch sein. Zwei kommen zusammen und sie werden ein Fleisch. Gibst du noch das nächste? Ja. Sie werden eins. Und das ist die Idee, die Gott hat für die Ehe. Aber es ist auch die Idee, die Gott hat für uns. Und für mich. Und für dich. Gott hat das. Oder man kann sich fragen, hat das etwas mit Ehre zu tun? Ich glaube ganz einfach, im Prinzip hat das alles mit Ehre zu tun. Es geht um Gottes Ehre. Er ist der Maßstab aller Dinge. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Er ist die absolute Liebe. Wenn er sich mit uns verbindet und wir diese Verbindung unwürdig behandeln, gehen wir gegen seine Ehre. Und dann ist es wie wenn man einen Partner in der Ehe betrügt. So fühlt sich Gott, wenn wir das unwürdig behandeln. Gottes Eifersucht, ich sage diesen Satz jetzt, Gottes Eifersucht ist perfekte Liebe. Ist perfekte Liebe. Gottes Eifersucht ist perfekte Liebe. Er ist nicht nur interessiert an mir, sieht nicht nur mein Potenzial wie mein Lehrer. Er will alles und er gibt alles. Und das ist ein Riesenunterschied. Das Zweite, das wir anschauen wollen, ist Ehre als Wort, als Begriff. Aus menschlicher Sicht ist dies auch nicht ganz einfach, denn da heißt es in Jesaja 42, 8, ich bin Jahwe, das ist mein Name, und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Götzenbildern. Meine Ehre gebe ich sonst niemand. Ja gut, ich meine, es gibt ein paar so Diktatoren in der Welt, die das auch sagen. Ich gebe meine Ehre niemand anders. Oder? Nicht unbedingt das, was so menschlich gesprochen einfach ist zu verstehen. Wenn ein Gott sagt, meine Ehre gebe ich keinem anderen, wie kann er das? Warum tut er das? Das hebräische Wort für Ehre ist Gabob. Und das meint so viel wie schwer, Gewicht, Würde, Ehre, Herrlichkeit. All das ist da drin. Wenn das Gewicht Gottes auf uns kommt. Mose wollte die Herrlichkeit Gottes sehen, die Ehre Gottes. Wir haben darüber schon gesprochen hier. Und Gott sagte, nein, ich kann dir das nicht zeigen. Das würdest du nicht ertragen. Es würde dich erdrücken. Weil ich viel zu herrlich bin. Aber ich zeige dir ein Teil von mir. Und wir haben ja, David hat noch nicht so lange darüber gesprochen, ich habe schon lange mal darüber gesprochen, 2. Mose 33, 19. Er antwortete, ich werde alle meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wenn ich gnädig bin, und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Ich zeige dir meine Gnade, ich zeige dir meine Güte. Und so durfte Mose ihn nun vor hinten sehen. Eben diese Charakterzüge Gottes. Die Herrlichkeit in seinem vollen Gewicht hätte er nicht ertragen. Was er zu sehen bekam, war Güte, Gnade und Erbarmen. Warum ist wohl Gott so sehr auf seine Ehre bedacht? Es hat etwas damit zu tun, weil es nichts anderes gibt, das vergleichbar wäre mit ihm und das Ehre verdient hat. Nichts, weil alles ist geschaffen von ihm, alles. Es gibt nichts, das Ehre verdient hat, außer Gott selbst. Und wenn wir vorhin gesungen haben in einem der Lieder, es ist mein höchstes Bestimmung, vor dir zu knien. Es ist die größte Ehre, dich anzubeten, Gott. Dann ist das so. Dann ist das so. Die Engel wissen es, dass die Ehre ihm gebührt. Wir lesen in der Offenbarung, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und den Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Würdig ist das Lamm, Ehre zu bekommen. Die wissen es, denn die sehen und erkennen, wer Gott wirklich ist. Warum ist Gott Ehre so wichtig? Ich frage noch einmal. Und ich sage, ich möchte diesen Satz, weil sie ein Garant ist von dem, was Gott ausmacht und ist. Es ist ein Garant für uns, eine Sicherheit, was Gott ist und wer Gott ist und was ihn ausmacht. seine Ehre, seine Herrlichkeit, sein ewiges Gewicht. Und Jesus wird nie etwas dulden oder machen, das gegen seine oder des Vaters Ehre geht. Nie. Er wird nie etwas machen, das dagegen geht. Ich möchte ein Beispiel geben, wie sehr Jesus dann unbemüht ist. Und das vielleicht nicht ganz einfach ist, weil ich habe schon mal darüber gesprochen, vor langer Zeit. Aber es ist unmöglich, dass Gott Unehre zu seinem Namen bringt oder kommen lässt, Unehre. Die Jünger baten Jesus, lehre uns beten. Sie haben nie baten nie darum, lehre uns etwas, zum Beispiel über Wunder tun, über Dämonen austreiben, über kraftvolles Predigen. Aber sie wollten wissen, lehre uns etwas übers Beten. Weil sie wussten und merkten, da ist eine Beziehung zwischen dem Sohn und dem Vater. Und das kommt im Gebet zum Ausdruck. Was eigentlich so die innigste Verbindung ist, die man haben kann mit Gott. Im Gebet. Und er gibt ihnen eigentlich nichts anderes als das Vaterunser, das wir ja schon öfters gebetet haben und auch kennen. Ich gehe nicht darauf ein, nur auf den ersten Satz. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Geheiligt werde dein Name. Es geht um seinen Namen und es geht um sein Reich. Nach dem Gebet gibt er ihnen gleich eine Geschichte. Eine Geschichte, die nach meiner Meinung etwas falsch manchmal interpretiert wird. Da geht es darum, dass hier einer Besuch bekommt. Er geht dann zu seinem Freund und er bittet ihn um Brot. Und Jesus fragt und sagt, könnt ihr euch vorstellen, ist es in eurem Denken überhaupt möglich, dass wenn einer das tut, in einer Gesellschaft, nicht westliche Gesellschaft, und deswegen, glaube ich, haben wir eine falsche Interpretation oft. Im östlichen Teil, in Israel, in Arabien, ist es überhaupt denkbar für euch, dass da so einer kommt? Es ist zwar nicht eine gute Zeit, es ist schon Abend. Der Freund ist schon im Bett, mit seinen Kindern im Zimmer. Er will nicht mehr aufstehen. Und jetzt kommt er und bittet um Brot. Eigentlich nichts anderes als die Gabel und Messer, weil Brot ist ja das, was man braucht zum Essen. Ne? Da schaufelt man den Rest rein. Aber anyway, ich frage oder Jesus fragt, ist es euch denkbar, dass er nicht gibt? Nun, ich glaube, nein, es ist undenkbar. Ich habe meinen Nachbarn gefragt hier, ob das denkbar sei in seiner Kultur, dass jemand das verneint und nicht geben würde. Und er sagt, in meiner Kultur undenkbar. Es ginge gegen die Ehre der Familie. Der Name würde beschmutzt. Das würde nicht vorkommen, weil jeder gibt, wenn es um Gastfreundschaft geht. Da gibt es nichts anderes. Und wenn du nicht gibst, beschmutzt du deinen Namen. Ja gut, hier kommen wir nur zu dem, was ich denke, was ein bisschen komisch ist oder manchmal schwierig. Das Wort, das hier gebraucht wird, wenn es heißt, der Freund, wenn er nicht aufsteht, weil er ein Freund ist, so wird er doch aufstehen wegen deiner Unverschämtheit willen. Das ist ein gutes westliches Denken. Das Wort Anaideian, Zudringlichkeit, Unverschämtheit wird es oft übersetzt. Aber ich habe es auch anders gelesen. Ich habe gelesen, man könnte das auch übersetzen als schamlos. Im Sinn von ohne Scham. Also nicht schamlos im Sinn von, ich bin jetzt hier der Vorderste und so, sondern schamlos. Ohne Scham. Schamlos, weg. In dem Sinn. Wenn also übersetzt wird, ich sage euch, wenn ihr auch nicht auf, jetzt kannst du den Bibelvers geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht aufsteht, um ihn geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er wenigstens um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. So wird es viel übersetzt. Und eigentlich ist es ein bisschen schade. Weil das passt für uns Westler. Gell? Das ist genau das westliche Denken. Es geht plötzlich nicht mehr um den Fokus, der gibt, sondern jetzt geht es um der kommt und bittet. Obwohl es eigentlich im ganzen Text nie darum geht. Der Bitter nun ist der, welcher für alles kämpfen muss, seinen Willen durchsetzen muss und den anderen überreden muss. Ja, und genau so machen wir das doch mit Gott, oder? Das gehört sich doch. Nein, das gehört sich nicht. Das ist grundsätzlich falsch. Das soll und muss und darf nicht so sein. Gott ist Gott und ich muss ihn nicht überreden. Ich darf ihn bitten, aber nicht mit Unverschämtheit. Ich würde so übersetzen, so wird er wenigstens, um nicht Schande zu bringen, aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Er würde nicht schandlos sein. Und deswegen steht er auf und deswegen gibt er, weil wenn er nicht aufsteht, bringt er Schande zu seinem Namen. Und das würde Gott nie tun. Er bringt keine Schande zu seinem Namen. Und so sagt er, könnt ihr euch vorstellen, Jünger, dass einer so kommt und bittet um Brot, und es ist gar keine gute Zeit. Und vielleicht, wenn er nicht mal denkt, er ist ein Freund, er würde trotzdem aufstehen. Er würde es nicht verneinen, um seines Namens willen. Und so sagt er, so ist es auch für mich. Ich werde nichts auf den Namen meines Vaters und auf meinen Namen kommen lassen, das Schande bringt. Ich werde dir immer geben, was du brauchst, wenn du es brauchst. Immer. Herr Klopfstein hat einiges riskiert, als er in mich investierte, weil er dachte, dass mehr in mir steckt. Das ist großartig und das hilft. Das ist auch gut, wenn man solche Menschen hat. Und das hat auch etwas verändert in meinem Leben. Aber es gab nur einer, der alles, sein ganzes Leben für mich gegeben hat. Der für mich am Kreuz gestorben ist. Und das ist Gottes Ehre, dass er alles gibt für dich und für mich. Ich wollte damals meinen Lehrer nicht enttäuschen, aber ich will noch viel weniger meinen Gott enttäuschen. Und ich komme zum letzten Punkt, leidenschaftlich leben zur Ehre Gottes. Das ist eigentlich die Konsequenz von dem, was ihr jetzt gehört habt. Unsere Beziehung zu Gott ist in einer Art eine Ehebeziehung. Wir sind eines Geistes mit Christus. Unsere Ehe mit Christus ist die ultimative Ehe. Es ist die ultimative Intimität. Jesus, trat in diesen Kreis der Exklusivität. Da kommt niemand sonst hinein, nur du und er. Es ist Ausschließlichkeit da drin. Nichts anderes soll da hinein. Und er nennt uns seine Braut. Und er ist absolut eifrig für diese Beziehung. Eifersüchtig für diese Beziehung. Diese exklusive Beziehung, die für immer gilt. Und wisst ihr, das lässt die Sünde ein bisschen in ein anderes Licht bringen. Es ist nicht nur, dass wir etwas Schlechtes tun. Ja, manchmal tut man halt was Schlechtes. Wenn wir sündigen, reagieren wir zu deiner Stimme auf die Stimme eines falschen Liebhabers. Da kommt ein falscher Liebhaber und sagt, hey, ich habe dir was, das dir Gott nicht geben kann, das Jesus nicht so hat. Ich gebe dir Glück, Freude, Friede, irgendwas, Sicherheit. Außerhalb von Jesus, außerhalb von deinem Partner. Und wenn wir auf diese Stimme hören, sind wir wie Hurer, Ehebrech. Und das ist eigentlich die Sünde. Es ist nicht nur einfach, dass ich mal was Schlechtes mache. Es ist geistliche Hurerei, dem anderen zu hören, zuzuhören und zu folgen, einen anderen Liebhaber als Gott. Das greift meine Ehre an, sagt Jesus. Das verwundet mich. Ihr könnt im Alten Testament immer lesen, wie er mit Israel redet und sagt, ihr habt mich so verwundet, dass ihr außerhalb von mir nach eurer Erfüllung sucht. Ich weiß, wir alle sind schon da gewesen, ich bin schon öfters da gewesen, immer mal wieder, wo ich irgendwie zuhörte einem anderen Liebhaber und dann die Erfüllung suche im Erfolg, im eigenen Werken, im Vergnügen, im Beschäftigtsein mit anderen Menschen. Und. Aber wenn ich es merke, dann gibt es nur eines: Stille werden, Buße tun, umkehren. Und sich der Stellung als Partner wieder bewusst werden. Und es dann auch leben. Das ist nicht immer einfach. Und in dieser Welt braucht aber dieses Vorbild, diese Welt braucht das, muss das sehen, dass wir exklusiv für Gott leben. Wisst ihr, das wird nicht immer verstanden. Wir sind heute in einer Zeit, wo es schwieriger wird, exklusiv für Gott zu leben. Francis Schäfer hat gesagt, die ersten Christen wurden nicht verfolgt, weil sie Jesus anbeteten. Die ersten Christen wurden verfolgt, weil sie nur Jesus anbeteten. Weil sie nur Jesus anbetet. Diese Exklusivität, die wir als Christen eben haben, als Verheirateten mit Christus. Da gibt es keinen, der da hinein darf. Und da gibt es keinen, der anderes zu sagen hat. Er ist der Einzige. Und das wird heute nicht verstanden. Da heißt es, du bist absolut zum Abschluss freigegeben, weil du ja stur bist. Nein, ich will niemand neben meiner Frau haben. Ich will nur meine Frau. Hey, soll mich das, wenn man das jemand stur nennt, dann okay. Aber das ist so. Und wenn es mal nicht so war, dann habe ich Buße getan. Und dann habe ich um Verzeihung gebeten und dann habe ich meine Frau wieder zentral genommen in meiner Ehe. Und da kommt nichts anderes hinein. Und das meint Gott und das ist die Ehre, die Gott hat, dass er nichts über seinen Namen kommen lassen will. und dass er mit uns Verbindung haben will, wie ein Ehemann, wie eine Ehefrau mit dem Partner. Kommt zum Schluss. Einige werden das nicht begreifen. Paulus sagt im 2. Korinther, für einige wird es ein Geschmack des Todes sein, für die anderen ein Geschmack des Lebens. Wenn wir das Evangelium verkünden, wenn wir klar exklusiv für Gott unterwegs sind. Aber es ist die einzige Alternative, die eine kaputte Welt, eine unsichere, suchende Welt gezeigt werden muss. Es ist die einzige Alternative. Und etwas anderes wird nie überzeugen, nie. Und etwas anderes wird dich auch nie glücklich machen. Etwas anderes wird auch mich nie glücklich machen. Als die absolute Hingabe an Gott und an Christus. Wisst ihr, ich möchte, dass meine Ehe, meine Beziehung mit Margret bis zum Schluss diesen Kreis der Exklusivität hat und so darin besteht. Dafür wache ich eifersüchtig. Darüber wache ich eifersüchtig. Und wo ich das aufs Spiel gesetzt habe, dann ist es mir leid bis zu tiefsten. Und dann drehe ich um, tue Buße, sage Entschuldigung und ändere das. Und genauso ist es mit meinem Herrn und Heiler. Mein Erlöser, der in diesen Kreis der Exklusivität mit mir eingetreten ist, ihm gebührt Ehre. Er ist der, der mich nie, nie verlässt. Nie fremd geht. Nie aufhört. Um seines Namens willen. Nicht uns, Herr, nicht uns, sagt Psalm 115. Nicht uns, sondern deinem Namen gebäre, wegen deiner Gnade, seinem Namen gebäre, wegen deiner Gnade, wegen deiner Treue. Ich möchte schließen mit einem Vers, der zugleich auch ein Eheversprechen ist. Ein Eheversprechen vielleicht zu Gott. Und wenn du auch nicht verheiratet bist und vielleicht auch nie verheiratet sein wirst, du hast einen Ehepartner, wenn du Christus hast. Du hast einen. Und 2. Korinther 5, und ich bitte euch, dazu jetzt aufzustehen. Und vielleicht, dass du das für dich in deinem Herzen so betest. Deshalb setzen wir auch unsere Ehre darein, ihm wohlgefällig zu sein. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde, hier auf Erden sind. Ich sage es nochmal. O Gott, genau weil du bist, wer du bist, deshalb setzen wir auch unsere Ehre darein, dir wohlgefällig zu sein. Danke für den Bund der Ehe, die wir mit dir haben dürfen. Amen. Als Anhang, ihr dürft wieder sitzen. Als Anhang habe ich hinten noch eine kleine Aussage, die ein Pastor machte. Er ist zwar 1673 gestorben bei der großen Abbey von London, die große Westminster Abbey. Daneben ist eine kleine Kirche. Der war Pfarrer dort. Und er hat das geschrieben. Ich habe es auch im Heft unten, im Infoblatt. Und ich finde diese paar Sätze einfach spitze. Wisst ihr, was wir heute sagen, ist nichts Neues. Absolut nichts Neues. 1600 irgendwann hat dieser Mann das geschrieben und gesagt, Das ist zentral. Das ist zentral. Für dich, für mich, für uns als Menschen. Gott segne uns. Bitte, wir singen einige Lieder.